Es ist der 31. Mai 2024, kurz nach 11:30. Auf dem Mannheimer Marktplatz läuft eine Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa. Menschen diskutieren, Passanten bleiben stehen. Nichts deutet in diesem Moment darauf hin, dass kurz danach eine Szene beginnen wird, die sich bei vielen Menschen tief ins Gedächtnis einbrennt. Ein Mann kommt plötzlich zum Stand der Bürgerbewegung. Er hat ein Messer in der Hand. Panik, dann ein Handgemenge. Und der Versuch, Schlimmeres zu verhindern. Innerhalb von 30 Sekunden ist alles vorbei. Mehrere Menschen werden verletzt, darunter auch der Polizist Ruben Lauer, der an diesem Tag eingreift, um andere zu schützen. Doch wenige Tage später erliegt er seinen schweren Verletzungen. Die Bilder und Videos der Attacke verbreiten sich schnell in den sozialen Medien. So sehen viele Menschen fast in Echtzeit, was geschehen ist. Ein Angriff, der Fragen aufwirft, die wir in einer neuen Folge von Alles Böse klären wollen. Wir blicken unter anderem darauf, wie sich der Täter so schnell radikalisieren konnte, obwohl er augenscheinlich als integriert bezeichnet werden konnte und welche Lücke der Polizist Ruben Lauer hinterlassen hat.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt mein Co-Host, die Viktoria Fuchs,
Hallo.
Redakteurin im Content Development Team. Und wir haben heute wieder einen Gast und heute zu Gast ist der Simon Müller, Redakteur in unserer Politikredaktion. Hallo Simon.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Der Simon hat für die Rheinpfalz den Prozess in Stuttgart begleitet. Wir werden über den Prozess reden, aber Simon, lass uns mal mit dem 31. Mai starten. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was ist da passiert?
Ja, das war ein brutales Attentat auf dem Mannheimer Marktplatz. Da ist ein Mann an einen Stand gekommen. Da war ein Stand einer Bürgerbewegung, die Bürgerbewegung Pax Europa, kurz BPE. Das ist eine islamkritische, deutschlandweit bekannte islamkritische Bürgerbewegung. Die hat da einen Stand aufgebaut und hat dazu eine Kundgebung aufgerufen. Mit ihrem sehr bekannten Chef dieser Bürgerbewegung, dem Herrn Michael Stürzenberger. Und dieser Attentäter hat an diesem 31. Mai 2024 ihn ganz klar und diese Bürgerbewegung als Ziel ausgemacht, ist dahin auf den Mannheimer Marktplatz mit dem Ziel, diesen Mann umzubringen. Ja, dann hat er das tatsächlich auch in die Tat umgesetzt und ist da auf den Mannheimer Marktplatz gegangen und mit dem Messer auf diesen Herrn Stürzenberger los, auf diese Bürgerbewegung los. Dann war Chaos. Er hat ihn auch getroffen, aber nicht getötet. Und in dieser ganzen chaotischen Gemengelage ist dann der Polizist Ruben Lauer, der mit anderen Polizisten da vor Ort war, um die Veranstaltung, sage ich jetzt mal, dieser Bürgerbewegung zu sichern, ist dann auch mit in dieses chaotische Geschehen eingestiegen und wurde dann von dem Attentäter so schwer getroffen, dass er dann auch 2 Tage später seinen Verletzungen erlegen ist und gestorben ist.
Kannst du was zu der Bürgerbewegung sagen? Für was steht die? Was hat die dort gemacht?
Also es wurde immer gesagt, das ist eine islamkritische Bürgerbewegung. Das ist natürlich sehr milde ausgedrückt. Also da sind schon Aussagen dabei, die ein bisschen heftiger sind. Also so nach dem Motto, der Islam gehört eigentlich nicht zu Deutschland. Und deswegen, also da gab es schon immer Reibungen mit dieser Bürgerbewegung, weil die da schon auch sehr rechtskonservative, rechtspopulistische und vor allem eben sehr islamkritische Äußerungen von sich gegeben hat. Und der Herr Stürzenberger, ehemals CSU-Politiker übrigens, der war einfach dieses Gesicht der Bürgerbewegung und die haben schon ein paar, ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber so ein paar hundert Mitglieder oder Befürworter sind da schon immer dabei. Und die machen seit vielen Jahren jetzt schon regelmäßig eben solche, in verschiedenen Städten solche Veranstaltungen, wo sie dann einfach dazu aufrufen, dass man sich versammelt. Und meistens redet dann eben dieser Herr Stürzenberger über den Islam und warum man nicht zu Deutschland gehört.
Okay, und dann ist der Täter 25 Jahre alt?
Damals war er 25, genau.
Afghane?
War ein Afghane, ist immer noch ein Afghane, der 2013 nach Deutschland gekommen ist. Also im Jugendalter hat er seine Fluchtgeschichte sozusagen gehabt, hat 2 Jahre gebraucht, bis er von Afghanistan dann mit seinem Bruder nach Deutschland gekommen ist. Hat dann über 10 Jahre in Deutschland gelebt, hat sich da integriert und ist in den letzten 1-2 Jahren hier in Deutschland, hat er sich dann radikalisiert und ist da auf diesen Mannheimer Marktplatz los, um in seinen Augen natürlich Ungläubige zu töten. Das war sein Auftrag.
Er ist in dieser Woche zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Genau, mit dem Zusatz der besonderen Schwere der Schuld. Das heißt einfach, das ist eine juristische Feststellung bei besonders schweren Verbrechen. Und das war in dem Fall eben eins, ist jetzt sozusagen die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 15 Jahren bei lebenslanger Haft jetzt nicht gegeben.
Ich würde ganz gerne noch mal einmal auf den Marktplatz zurückkommen.
Genau, ja, gerne.
Da waren ja auch Passanten unterwegs, ja, sag mal, an so einem Vormittag. Ja, da ist da ja Betrieb, also da steht ja nicht nur die Bürgerbewegung, da laufen Menschen über den Marktplatz etc. Der ist jetzt mit seinem Messer da auf den Herrn Stützenberger losgegangen. Die Polizei stand da und hat es mitbekommen und ist dann da reingegangen. Ist da ein Schusswechsel gefallen? Ist da, sag ich mal, Handgemenge? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ohne
voyeuristisch zu sein, aber damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie das da, sag ich mal, war an diesem Vormittag.
Das Gute sozusagen war tatsächlich noch, dass dieser Stand erst aufgebaut wurde. Also da war noch nicht so viel Betrieb auf dem Marktplatz. Tatsächlich waren da kaum Passanten. Also auf dem Video, das war ja noch das Brutale an der Tat. Es wurde ja eingangs schon erwähnt, dass dieser Stand natürlich eine Videokamera hatte und dann wurde diese ganze Tat und die Brutalität der Tat ja auch auf dem Video festgehalten. Aber genau, da war noch nicht so viel los auf dem Stand. Da waren vielleicht 4, 5 Passanten, die da so ganz klassisch, wie du es gesagt hast, auf dem Mannheimer Marktplatz rumlaufen und 5 Leute vom Stand dieser Bürgerbewegung, unter anderem eben auch der Herr Stützenberger. Und dann bauen die da diesen Stand auf und der Attentäter schleicht sich so ein bisschen ran und beobachtet erstmal die Szenerie. Ja? Der schaut genau, wo ist der Herr Stutzenberger, wer ist der Herr Stutzenberger, wo ist er, wie kann ich den am besten attackieren. Also er war da schon so 10 Minuten, Viertelstunde um den Marktplatz so ein bisschen rumgeschlichen und hat sich die Szenerie angeschaut. Und dann hat er irgendwann sein Messer rausgepackt und zack, ist er auf den Stand losgesprintet. Und die Polizei, die war natürlich auch nicht direkt am Stand, sondern die war natürlich auch ein paar 30, 40 Meter weg vom Stand. Und hat im ersten Moment das auch nicht realisiert, was da gerade passiert. Tori hat es ja gerade gesagt, es waren ja alles in allem 30 Sekunden. Das ging so schnell und war so chaotisch. Und das sieht man leider eben auch auf dem Video. Der Attentäter war einfach tatsächlich in einem Wahn. Also der hat einfach auf den Herrn Stutzenberger los und eingestochen. Und dann kam natürlich, weil sie ja zu 5 waren an diesem Stand beim Aufbau, kam natürlich sofort, unmittelbar 1, 2 Sekunden später, die Kollegen vom Herrn Stutzenberger und haben versucht, den Attentäter von ihm wegzuzerren. Und dann war es eine ganz unübersichtliche Situation. Er hat auf alles und jeden eingestochen. Und ein Passant kam dann von außen, der zufällig auf dem Marktplatz war und wollte auch in diese Situation eingreifen, einfach um zu helfen, um diesen Attentäter von den anderen wegzuzerren. Und in diese ganze chaotische Situation kommt jetzt dieser Ruven Lauer, der Polizist, und versteht natürlich auch im ersten Moment nicht, wer ist eigentlich der Attentäter, was ist hier los, und schnappt sich dann versehentlich den Zeugen bzw. den Passanten und fixiert ihn, den unbewaffneten Passanten, währenddessen 3 Meter weiter der Attentäter gerade sich losreißt von einem anderen dieser Bürgerbewegung und dann wie im Wahn diese 3 Meter auf den Ruven Lauer zuläuft und er ist mit dem Rücken zum Attentäter und dann sticht er ihm in den Kopf, dann fällt der Ruven Lauer um und in dem Moment zückt dann der Kollege vom Herrn Lauer, die waren ja mehrere Polizisten dabei, zückt die Waffe und schießt auf den Attentäter und trifft ihn am Bauch und dann ist die ganze, mit dem Schuss sozusagen, ist der Attentäter am Boden und die Situation ist dann vorbei.
An dieser Situation ist ja auch so besonders, dass die Tat gefilmt wurde und ja sich unfassbar schnell in den sozialen Medien verbreitet hat. Ich kann mich auch noch erinnern, hier in der Redaktion, dass wir auch relativ früh dieses Video entdeckt haben. Und wenn man sich es angeguckt hat und es wollte, quasi fast wie live dabei leider war und diese Brutalität sehen konnte. Und dann gab es ja auch unfassbar schnell Reaktionen, Vorwürfe, Diskussionen in den sozialen Medien, was da gerade, warum passiert ist. Wie ging es danach weiter?
Ja, also du hast es absolut richtig gesagt. Ich glaube, diese Brutalität war das Entscheidende, warum das so ein großes öffentliches Interesse eben dann auch hervorgerufen hat, weil jeder konnte es sehen. Es ist ja immer noch verfügbar. Also mit 2, 3 Klicks kann man ja sich sofort das Video wieder anschauen und das ist ja ein einziger Horrorfilm, dieses Video. Also da wird es dann wirklich schlecht, wenn man das anschaut. Dadurch, dass es eben so brutal war, hat es irgendwie so betroffen gemacht. Also es war dann nicht irgendwie der Fall weit weg in Mannheim, sondern es hat ganz Deutschland, ganze Republik irgendwie so aufgeschreckt. Und klar, dann musste natürlich auch die Politik reagieren. 2 Tage später war ja auch die damalige Bundesinnenministerin, die Frau Faeser, war ja dann auch in Mannheim zu einer Mahnwache. Und natürlich Was man auch nicht vergessen darf, es war halt dann ein Polizist, der im Einsatz für unser Land, für die Demokratie gestorben ist. Das ist vielleicht dann auch nochmal was, wo von der Emotionalität her, von der Betroffenheit her nochmal eine Stufe höher ist. Und deswegen war von Anfang an bei diesem Fall, wegen der Brutalität, wegen dem islamistischen Motiv und letztlich auch wegen dem Opfer, war der Fall einfach in einer anderen Größenordnung als jetzt vielleicht ja kleinere Delikte, sage ich jetzt mal.
Du hast ja ganz viele Punkte angesprochen, auf die wir auch noch eingehen. Mich würde gerne, und damit können wir das dann das Thema vielleicht auch direkt abschließen, interessieren, nach so einer Geschichte kommt ja immer die Politik, und du hast gerade gesagt, die Innenministerin ist gekommen, und dann werden ja oft Dinge gefordert, Sachen zu verändern. Wie war dein Eindruck nach der Tat in Mannheim? Da sind Dinge gefordert worden, und wenn ja, mit Blick von heute auf die Geschichte, ist irgendwas verändert worden?
Ja gut, die Migrationspolitik oder wie man mit Migranten umgeht, das hat sich natürlich in den letzten paar Monaten, Jahren schon verändert. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, das war jetzt nur die Tat in Mannheim, sondern wir hatten ja auch noch Solingen, wir hatten Magdeburg. Es war einfach die Menge an auch eben islamistischen Taten, die dazu geführt hat, dass es vielleicht in der Politik ein Umdenken gab, was die Migrationspolitik anging. Der Fall in Mannheim war ja aber einer der ersten, vor allem auch mit dieser Brutalität. Aber ja, die Forderungen waren da, und ich glaube schon, dass das zumindest ein Anstoß war für die Politik, in die Richtung zu gehen, okay, vielleicht müssen wir da ein bisschen anders an die Sache rangehen.
Bevor wir über den Täter reden, würde ich gerne über das Opfer reden. Der Ruven Lauer war 29 Jahre alt.
Richtig, ja.
Die Familie, sag ich mal, ist ja auch im Nachhinein ein paar Mal mit aufgetreten bei den Gedenkfeiern. Kannst du zu dem Ruven Lauer noch was erzählen?
Ja, klar. Das kam dann wirklich jetzt auch in der Gerichtsverhandlung heraus. Also die Familie war ja als Nebenkläger dabei, hat aber selber nicht gesprochen. Wer aber öfter mal im Zeugenstand war, waren eben Kollegen von der Polizei, die teilweise vor Ort waren oder dabei bei der Tat, teilweise eben auch aus dem Präsidium. Und ja, also da hat man schon wirklich traumatisierte Kollegen gesehen und betroffene Kollegen. Das hat einen auch wirklich selber mitgenommen im Gerichtssaal. Was aber wirklich beeindruckend war, jeder, der dann im Gericht gesprochen hat über den Ruven Lauer, hat ihn als sehr einfühlsamen Menschen, als jemanden, der seinen Beruf geliebt hat, der alles für seinen Beruf gegeben hat, beschrieben. Und der war sehr, sehr, sehr beliebt. Also da gab es wirklich kein böses Wort, sondern es war immer nur irgendwie, jeder hat gesagt, warum ausgerechnet er? Ein Beispiel auch noch, er war einer der wenigen in seiner Polizeidirektion, der Arabisch gelernt hat. Ne? Und gerade er wurde dann von einem Islamisten jetzt ermordet. Das war natürlich so eine Komponente, die auch nochmal extrem bitter war. Und wie gesagt, also das Opfer sehr, sehr, sehr beliebt. Und deswegen waren sehr, sehr viele Kollegen und natürlich die Familie auch über den ganzen Prozess hinweg sehr bewegt und sehr traumatisiert noch.
Bei der Polizei, du hast es gesagt, hat es auch hohe Wellen geschlagen. Wurden da irgendwelche Konsequenzen gezogen, um zu sagen, wir müssen unsere Leute besser schützen? Weil solche Anschläge werden ja leider immer noch passieren in Zukunft.
Ja, tatsächlich war es so. Ich habe mit dem stellvertretenden Polizeichef von Baden-Württemberg dazu mal auch ein Interview im Rahmen jetzt dieses Prozesses geführt. Und der hat gemeint, sie fordern natürlich von der Politik mehr. Es geht ja zum Beispiel für ihn über Bodycams, über ja, solche Geschichten. Also, dass man da einfach mehr Sicherheit hat. Und also jetzt rein wegen dieser Mannheim-Geschichte, da wurden dann schon extra Trainings nochmal gemacht, Sicherheitstrainings. Und auch viel psychologische Arbeit, da hat man mehr den Fokus drauf gesetzt, weil natürlich die Kollegen nach dieser Tat traumatisiert waren. Also man hat da schon versucht, irgendwie Ansatzpunkte zu finden, aber das hat auch der Richter dann gesagt, jemand, der in den Polizeidienst geht, der weiß auch, weil es eben mal gefährlich werden kann, dass er möglicherweise auch tatsächlich sterben kann für seinen Dienst. Und bei Ruven Lauer ist das halt leider passiert. Also man kann es halt nicht ganz ausschließen, ne? Weil wir einfach Verbrecher in dieser Welt haben.
Die Anteilnahme nach dieser Tat war riesig. Es gab einen Trauermarsch, eine Schweigeminute, an die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, weil ich zufälligerweise auf einer Hochzeit war und wir waren in einem Restaurant gegenüber von einer Polizeistation und die haben sich alle draußen zusammen aufgestellt und auch vor der Schweigeminute waren sie eigentlich alle schweigend. Und man hat ihnen das angesehen, wie sehr sie das mitgenommen hat, obwohl das hier in Rheinland-Pfalz eine Polizeistation war und gar nicht direkt in Mannheim. Und das hat mich damals sehr, sehr mitgenommen. Wie ging es in Mannheim für die Menschen da weiter? Was hat da alles stattgefunden?
Also erstmal war ja die große Mahnwache, Trauermarsch, du hast es gesagt. Wie gesagt, viele Leute auch aus der Politik waren dann da. Die Anteilnahme war natürlich im ersten Moment riesig. Da waren auch tausende Leute dabei. Dann irgendwann geht das Leben natürlich weiter. Aber man hat Rovenlauer auf jeden Fall in Mannheim nicht vergessen. Es liegen bis heute, jetzt ist die Tat fast 1,5 Jahre her, es liegen bis heute immer noch Blumen. Sein Bild liegt da auf diesem Marktplatz, da wo es dann auch eben auch passiert ist. Und immer noch laufen Leute vorbei, legen eine Blume ab, zünden ein Kerzchen an. Also Rovenlauer ist in Mannheim präsent und er wird da auch nicht vergessen, auch jetzt ein paar Monate nach der Tat.
Kommen wir mal zum Täter. Suleiman A., du hast gesagt, er ist 2013 aus Afghanistan gekommen.
Da ist er in Deutschland angekommen.
Ist angekommen. Er hat in Heppenheim gewohnt, glaube ich.
Bei der Tat, ja.
Und du sagtest, er hatte sich in den 1-2 Jahren vor der Tat hier radikalisiert. Gab es da Anhaltspunkte auch schon bei der Polizei etc.? Ist er vorher in Erscheinung getreten? Ist da irgendwas bekannt gewesen? Oder war das da am 31. Mai in Mannheim das erste Mal, dass er auf diese Bühne gekommen ist?
Wenn
man das so nennen kann, ja.
Ja, war tatsächlich so. Es war seine erste Straftat, erste Mal, dass er polizeilich irgendwie auffällig geworden ist. Das Paradoxe daran ist eigentlich, dass die Integration von diesem Suleiman A. am Anfang recht gut gelaufen ist. Also er hat Deutschkurse besucht, er war natürlich am Anfang noch minderjährig, ist dann noch zur Schule gegangen, hat Betreuungsangebote wahrgenommen und alle Leute, die ihn da also seine Lehrer, seine Betreuer da von diesen Einrichtungen, haben ihn als sehr umgänglich eigentlich, als sehr sozial beschrieben. Er war zum Beispiel Klassensprecher. Null auffällig in diese Richtung, in diese islamistische Richtung. Und es war dann wirklich erst später, als er dann ins Berufsleben gewechselt ist und es da nicht so geklappt hat, bei Aldi an der Kasse hat es nicht so richtig geklappt. Dann hat er mal irgendwie bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet, was nicht richtig funktioniert hat. Und irgendwie mit dieser Frustration muss er nicht richtig klargekommen sein, weil dann auch noch Corona und so weiter. Und da hat er sich dann irgendwie im Internet, beziehungsweise auf Telegram, ist er dann an islamistische Prediger geraten und hat sich da in relativ kurzer Zeit wirklich radikalisieren lassen.
Aber wie kann man sich sowas vorstellen? Wie funktioniert sowas, dass man da wirklich dann am Ende bereit ist, so eine Tat nicht nur zu denken, mit Leuten darüber zu schreiben, sondern auch wirklich in die Tat umzusetzen?
Ja, man kann sich es eigentlich irgendwie gar nicht vorstellen tatsächlich, aber vom Ablauf her war es so, dass er natürlich in Afghanistan schon eine islamische Erziehung genossen hat, aber jetzt nicht ultra konservativ oder streng, aber er hat was damit anfangen können. So, und das auch in Deutschland weitergelebt. Und dann ist es ja einfach in den sozialen Medien so, dass manchmal der Algorithmus da einem reinspielt, ist dann tatsächlich irgendwie auf Telegram da drauf gekommen und fand es halt gut oder interessant erstmal, hat dann auf diese Videos geklickt, wenn es plötzlich über den Dschihadismus ging. Er hat immer gesagt, es ging auch viel um Palästina, Ungerechtigkeiten in Palästina. Das hat ihn am Anfang bewegt, interessiert. Da denkt man vielleicht am Anfang ja auch noch gar nicht so. Und dann kommt man halt immer über weitere Kanäle zu weiteren Blogs und zu weiteren Videos. Und auf einmal war er dann wirklich bei den ganz radikal islamistischen Predigern und hat sich das angehört und ist dann eben auch mit denen in Kontakt getreten, hat mit denen gechattet, hat sich mit denen ausgetauscht und die haben dann ganz klar gesagt, und das ist ja das Perverse, dass die dann wahrscheinlich irgendwo in, keine Ahnung, sitzen im Iran, in Afghanistan, was weiß ich, keiner weiß es ja genau, vor allem ein Gesprächspartner war es eben, der sogenannte OR, und keiner weiß, wo der sitzt. Und der hat dann eine Beziehung mit dem Attentäter aufgebaut und plötzlich hatte er jemanden, einen Ansprechpartner, dem er auch Fragen stellen kann. Da ging es auch um persönliche Fragen, da ging es nicht immer nur um den Dschihadismus oder um den Islamismus. Und so hat sich das innerhalb von 1,5-2 Jahren echt aufgebaut und irgendwann hat dann dieser OR gesagt, ja, wenn du ein richtiger Moslem sein willst, dann musst du natürlich auch Ungläubige töten. Und da war er auch nicht sofort so, dass er das dann in die Tat umgesetzt hat, sondern hat auch wieder nachgefragt, ja, wie soll ich das machen? Wird mir dann das Paradies versprochen? Also er war da schon mit sich selber auch im Konflikt und diese ganzen Chatverläufe, die hat die Polizei ja, diese Chatverläufe, diese Telegram-Chatverläufe.
Also das heißt, man konnte das alles ganz klar nachvollziehen.
Absolut, ja. Und deswegen konnte man auch genau sehen, wie lange das gebraucht hat bis zur Radikalisierung. Man konnte nachvollziehen, dass es immer schlimmer geworden ist. Und ja, dass er wirklich auch diese Beziehung mit diesen islamistischen Predigern aufgebaut hat. Und letztendlich beim Mannheimer Marktplatz, dann bei diesem Attentat, war es ja auch so, dass es ein Auftrag eines Predigers war, den er sozusagen aufgeführt hat. er ausgeführt hat.
Ist er davon ausgegangen, dass er selbst dabei das Leben verliert?
Das war eine ganz spannende Frage. Vor Gericht war es ein Martyrium oder nicht? Und das Gericht hat jetzt ganz klar im Urteil gesagt, wir sehen es als Martyrium an. Aus mehreren Gründen. Er hat einen Tag vor der Tat sich sein Haar und sein Bart gestutzt. Und es ist bei radikalen Islamisten ganz klar ein Zeichen dafür, einer Reinigung, bevor ich ins Paradies komme. Das hätte er nicht gemacht, sagt das Gericht, wenn er nicht selber gedacht hätte, dass er sterben will. Und er hat noch seine Mutter angerufen, die immer noch in Afghanistan ist, was so eine Art letzter Anruf sozusagen. Dann bei der Tat selber, dass er dann auf den Polizisten nochmal drauf geht, ist ja schon auch ein Zeichen. Man wusste ja auch, dass dann wahrscheinlich eine Gegenreaktion kommt, dass Polizisten Waffen tragen, ist bekannt. Das hat auch nochmal auf das Martyrium hingedeutet und deswegen war es ganz klar, dass der Attentäter sich auch das Ziel hatte, dann am Ende selbst zu sterben.
Hatte man das Gefühl beim Prozess, dass er das bereut, dass er das Leben nicht verloren hat, also dass er noch lebt?
Ja, das hat er so nie gesagt, dass er bereut, dass er noch lebt. Er hat sehr oft gesagt, dass er die Tat bereut. Und er hat gesagt, mehrfach, also natürlich hat er gestanden, logischerweise, war ja klar, das Video war ja so eindeutig, eindeutiger geht's ja nicht. Er hat gestanden und er hat gesagt, er hat die Tat bereut. Und als Entschuldigung hat er immer wieder genommen, er habe sich manipulieren lassen von diesen Predigern. Er hat aber nie gesagt, dass er es bereut, noch am Leben zu sein. Sondern er hat immer nur gesagt, er bereut die Tat.
Hat er sich von dieser Radikalisierung im Gerichtssaal distanziert?
Ja, hat er gemacht. Die Frage ist halt immer nur, wie glaubwürdig ist das? Natürlich werden ihm seine Anwälte gesagt haben, tu das, ist ja klar. Aber also ich kann es selbst nach mehreren Tagen im Gericht, die ich da verbracht habe, mehreren Verhandlungstagen, nicht beurteilen. Habe da auch mit vielen Kollegen gesprochen, anderen Reportern und Reporterinnen, die auch gesagt haben, also ob ich dem die Entschuldigung abkaufe, ich kann es ja nicht sagen. Und so geht es mir ehrlich gesagt auch.
Wie hat denn die Familie im Gerichtssaal darauf reagiert? Waren sie dort, als die Entschuldigung kam?
Sie waren nicht immer dort, aber an dem Tag, als die Entschuldigung von ihm kam, er hat sich ja zweimal entschuldigt, einmal bei seinem letzten Wort und einmal, als es um die Tat ging. Das war dann schon ein bisschen bei einem früheren Verhandlungstag. Und da war die Familie teilweise vor Ort, also die Mutter und eine Schwester waren damals vor Ort. Ja, also dadurch, dass die Eltern beziehungsweise die Familie nie selber gesprochen hat und ich natürlich auch nicht mit ihnen gesprochen habe, kann ich jetzt nicht sagen, ob sie es ihm abgekauft haben oder nicht. Fakt ist, was wir auf jeden Fall gesehen haben, war eine traumatisierte Familie. Ja? Und ich glaube ehrlich gesagt schon, dass das was mit einem macht, was wir jetzt vielleicht gar nicht nachvollziehen können, wenn du dann von diesem Messerstecher, der deinen Sohn auf brutalste Weise erstochen hat, wenn du dann 3 Meter von ihm wegsitzt und der dir dann erzählt, ja, tut mir leid.
Er ist verurteilt worden wegen Mord, versuchten Mord in 4 Fällen,
richtig,
gefährliche Körperverletzung, besondere Schwere der Schuld. Was hat das für Konsequenzen für die Vollstreckung? Also kommt der nochmal aus dem Gefängnis raus?
Also die besondere Schwere der Schuld ist, wie gesagt, ja so eine juristische Feststellung, dass die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 15 Jahren bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe erschwert wird. Im Normalfall ist es ja so bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe, dass man nach 15 Jahren kann man sozusagen einen Antrag stellen, dass man rauskommt. Das wird jetzt hier erschwert. Dadurch, wenn ein Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt, ist es eigentlich nie nach 15 Jahren, sondern eher nach 20, 25 Jahren. Aber er wird irgendwann wieder rauskommen.
Das heißt, es gibt keine Sicherheitsverwahrung.
Nee, es gibt keine Sicherheitsverwahrung. Da hat sich das Gericht dagegen entschieden, genau. Er wird irgendwann wieder rauskommen. Nur, was ist in 20 Jahren? Ich meine, wir haben ja auch gerade bei der aktuellen Bundesrepublik immer wieder die Debatte, dass Straftäter wieder zurück zum Beispiel nach Afghanistan geflogen werden. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Ich glaube einfach auch juristisch nicht, dass der dem deutschen Steuerzahler sozusagen jetzt 20 Jahren in irgendeiner Justizvollzugsanstalt auf den Kosten liegt, sondern ich vermute, dass der in ein paar Jahren nach Afghanistan zurückgeflogen wird.
Das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig.
Mhm.
Haben die Anwälte sich in irgendeiner Weise geäußert, ob sie...
Sie haben sich geäußert, haben sich jetzt zumindest, Stand jetzt, noch nicht für eine Revision ausgesprochen und ich vermute auch, dass sie das nicht machen werden, weil Bundesanwaltschaft ist ja damit mitgegangen, die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Das Einzige war, die Nebenkläger, also die Familie des Opfers, hätte noch gern diese Sicherheitsverwahrung gehabt, von der du gerade eben gesprochen hast. Und die gibt's jetzt eben nicht. Also es ist ja schon fast das extremste Strafmaß, ob es der Familie jetzt was bringt, dass der Mann in Sicherheitsverwahrung ist oder nicht. Ich glaube, da wird nicht nochmal das Urteil angefechtet und nochmal in Revision gegangen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Weißt du, ob Pax Europa danach schon mal wieder eine Veranstaltung in Mannheim auf dem Marktplatz gemacht hat?
In Mannheim auf dem Marktplatz, das weiß ich nicht. Nee, also sie haben nach der Tat haben sie weitergemacht und auch weitere Veranstaltungen gemacht, allerdings auch in kleinerem Rahmen. Und vor allem der Herr Stürzenberger hat sich aus der Öffentlichkeit deutlich zurückgezogen. Ich meine, das war der Frontmann, der hat die Reden gehalten, der war der Eloquenteste, der konnte das auch am besten. Und der hat sich, der hat auch nur knapp überlebt. Ne? Der hat Todesangst natürlich gehabt. Und der hat sich aus der Öffentlichkeit stark zurückgezogen seit dem Angriff.
Hat er denn vor Gericht ausgesagt?
Der hat ausgesagt. Die Pax-Leute haben ausgesagt. Da war nicht nur der Herr Stürzenberger, da gab es ja noch 2, 3 weitere, die in der Nebenklage waren, Nebenkläger. Genau, also die haben schon ausgesagt, ja.
Was hat er da gesagt?
Also er hat natürlich, wurde natürlich vom Richter befragt, wie die Tat abgelaufen ist. Er hat es natürlich irgendwie versucht, dann auch zu politisieren manchmal. Das ist ihm aber nicht gelungen, weil der Richter da einfach schon gezielt nachgefragt hat. Also der Richter hat das schon gemacht und dann war er eben sozusagen im Zeugenstand als jemand, der diese Tat natürlich überlebt hat, aber eben auch miterlebt hat als Zeuge. Und auf der anderen Seite war er natürlich Nebenkläger. Und als Nebenkläger hat er dann schon, das hat er quasi nicht im Gerichtssaal gesagt, sondern danach auch immer wieder erwähnt, dass natürlich, und das kann ich auch nachvollziehen, schon krass ist, wenn dein Attentäter, der ja auch gesagt hat im Gericht, er ist auf diesen Mannheimer Marktplatz gekommen, um den Herrn Stürzenberger zu töten, wenn du dem dann so 2,5 Meter gegenüber sitzt und der das sagt, dann macht das, glaube ich, schon was mit einem. Ja? War bestimmt auch keine einfache Situation für den Herrn Stürzenberger.
Gab es bei der Polizei danach Veränderungen, wie sie mit solchen Veranstaltungen umgehen? Also ganz gezielt jetzt in Mannheim, also hast du da irgendwas gehört? Ich meine, die arbeiten ja sowas auch auf, also haben die sich da nochmal anders sortiert jetzt, wenn solche Veranstaltungen sind?
Nee, jetzt nicht direkt mitbekommen, was polizeiintern sozusagen dann diskutiert wurde. Aber klar, ich meine, die werden das natürlich auch aufgearbeitet haben, den Fall, und wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen sein, vielleicht waren wir da einfach auch zu wenig, ja? Dass zu wenig Polizisten bei solchen politischen Veranstaltungen, vielleicht, dass wir da mit mehr Männern und Frauen vor Ort sein müssen. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ob das jetzt dann tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde, das weiß ich nicht.
Vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal dahin kommen, wo der Prozess überhaupt stattgefunden hat. Das war ja an einem, wenn man es so will, besondererem Ort, auch nicht hier, sondern in Stuttgart. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen.
Genau, Stuttgart-Stammheim, da klingt es eigentlich dann bei jedem mit den RAF-Prozessen. Allerdings war das jetzt ein ganz neues Gebäude. Damals wurde das ja extra hochgezogen, jetzt hat man dann richtig schönen Neubau hingeklatscht. Und tatsächlich ist es wirklich echt interessant gewesen, auch da mal dabei zu sein, weil es ein Hochsicherheitstrakt. Also die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Man musste sich natürlich davor akkreditieren für diesen Prozess. Das Interesse war ja auch groß, da waren viele andere Medienvertreterinnen und Vertreter dabei. Und dann ist man wirklich da reingekommen und wurde gefilzt bis auf die Unterhose gefühlt. Musste natürlich alles abgeben, Handys und so weiter. Musste dann wie am Flughafen durch so einen Sicherheitscheck und dann nochmal mit einem Justizbeamten nochmal ein Einzelzimmer. Da wird man nochmal komplett so abgetastet, Schuhe aus und alles. Und erst dann durfte man in diesen Raum. Und dann, ja, saß man halt dann mit anderen Pressevertretern direkt neben dem Attentäter.
Es gab so viele Sicherheitsvorkehrungen. Wie hast du denn dann den Angeklagten im Gerichtssaal erlebt? Ich muss mir das, also wie kann man sich das vorstellen? Wie waren da viele Polizisten um ihn rumgestanden und was war er für ein Mann? Wie hat er auf dich gewirkt?
Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich meine, er ist ja ähnlich alt wie ich. Es war ein kleiner, dünner, also total unscheinbar. Echt ehrlich gesagt total ungefährlich ausgesehen. Ganz dünn, schmal und so ist er reingekommen. Wenn dann da 2 so Justizbeamte da neben ihm stehen, 2 so Schränke. Also da war mir jetzt nicht Angst und Bange, da hatte er ja noch Handschellen an. Also da war jetzt nicht so, dass da irgendwie im Gerichtssaal plötzlich, oh, was ist denn das für eine Persönlichkeit, was hat denn der für eine Aura, sondern im Gegenteil. Also es war eher so eine Überraschung, warum er, also wie kann er eigentlich so jemanden tödlich verletzen, ne? Deswegen, ich fand, war einfach eher diese Nähe, dass er es gemacht hat und ich 3 Meter weg von ihm saß oder 5 Meter weg von ihm saß. Und das ist der Mann, der tatsächlich den Ruven Lauer erstochen hat. Das war eher sowas, wo mich so bewegt hat. Aber jetzt Angst oder so hat er jetzt nicht ausgestrahlt.
An dem 31. Mai auf dem Marktplatz, wir haben über die Tat gesprochen, wir haben jetzt über die Gerichtsverhandlung ein Stück weit gesprochen. Direkt nach der Tat, kannst du das nochmal erzählen? Also ich meine, Rettungskräfte etc., also da muss ja dann anschließend sämtliches Rettungspersonal aus Mannheim, was gerade Dienst hatte, angerückt sein, weil man ja auch nicht weiß, was bei so einer Tat, wie viel Verletzte es überhaupt gibt etc.
Ja klar, es war absolutes Chaos dann. Also klar, Polizei war natürlich in Komplettbereitschaft, weil du weißt ja erstmal gar nicht, ist es ein Einzeltäter oder ist es, wie zum Beispiel in Paris 2014 war es ja, glaube ich, ist eine Anschlagsserie, was passiert da? Dann wurde natürlich der komplette Marktplatz abgesperrt und der Rettungsdienst hat natürlich alle Verletzten sofort in ein Krankenhaus gefahren, weil die waren ja teilweise schwer verletzt, gerade die BPE-Leute hatten ja auch alle schwere Stichwunden an Oberschenkel, Hüfte, Bauchbereich, Schulterbereich. Und die wurden dann natürlich sofort ins Krankenhaus gefahren.
Wie viele Messerstiche waren es insgesamt?
Oh, insgesamt, das weiß ich nicht. Aber es waren schon über 10, auf jeden Fall. Also bei mehreren Personen, ich glaube, verletzt waren insgesamt dann 4 schlimmer. Plus Ruben Lauer sind dann 5 Personen, ne? Also die er mit seinen Stichen verletzt hat. Das ist natürlich schon heftig. Und genau, dann war es natürlich alles abgesperrt und ich glaube, ein Kollege von der Rheinpfalz war ja dann auch direkt vor Ort, der darüber berichtet hat. Chaos pur, logischerweise. Ja. Und dann hat man den Attentäter natürlich auch noch ins Krankenhaus gefahren. Der wurde ja angeschossen von dem anderen Polizisten in der Bauchregion und der hat natürlich auch ein paar Tage um sein Leben gekämpft. Ne. Das war auch ganz eindrucksvoll, dass da der Arzt, der diesen Attentäter sozusagen dann erst versorgt hat im Krankenhaus und ihm sozusagen sein Leben gerettet hat, der wurde natürlich da auch befragt. Hat das aber ganz, ja schon emotional, aber irgendwie auch recht sachlich beschrieben, wie er da dann vorgegangen ist. Und ja, hat dem Attentäter das Leben ja irgendwie dann auch gerettet. Ne. Das ist halt auch in unserem Rechtsstaat dann so der Fall, ne?
Du sagtest ja totales Chaos dann nachher und keine Ahnung, ob es noch einen zweiten Täter irgendwie oder mehrere Täter waren. Wir haben ja schon ein paar Mal erlebt in den vergangenen Jahren, dass dadurch, sag ich mal, auch Panik entstanden ist, also dass so eine Stadt ja im Ausnahmezustand war, dass man nicht wusste, sind da noch Leute unterwegs. War das in Mannheim auch so?
Ich glaube schon, dass das so war. Also ich war an dem Tag selber nicht in Mannheim, aber natürlich in dem Moment. Das ist ja das Herzstück von Mannheim, der Marktplatz, muss man ja fast sagen. Mehr zentraler in den Quadraten geht's ja gar nicht. Und wenn du da als Passant, als Mannheimer mitbekommst, da wurde einem ein Messer abgestochen, da bist du natürlich in Alarmbereitschaft, sage ich mal. Und das hat natürlich auch was mit dieser Stadt gemacht, ja, ganz klar. Deswegen sind ja auch noch diese, ist ja noch diese Gedenktafel sozusagen, die Bilder und die Blumen für den Ruven Lauer, die sind ja bis heute noch da. Zum einen wegen dem Ruven Lauer, aber zum einen, weil sich ja auch Mannheim irgendwie dran erinnern will oder gemeinsam trauern will, weil es einfach in Kern dieser Stadt so ein Attentat gab.
Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist, dass meistens bei so Gerichtsprozessen ja auch ein Gutachter vor Ort ist, der die Schuldfähigkeit bestätigt oder sagt, der Angeklagte ist nicht schuldfähig. Wie war das hier?
Ja, es war ein Gutachter dann, der war sogar mehrfach im Gericht, weil er sich einfach den Attentäter, als er gesprochen hat und so angeschaut hatte, auch Rückfragen stellen durfte. Fuß hieß der. Dieser Gutachter hat dann auch festgestellt, dass der Attentäter also nicht irgendwie irgendwelche Beeinträchtigungen hatte, sondern absolut klar war, als er diese Tat gemacht hat. Was er aber noch brutaler im Prinzip macht, ja.
Schreckliche Geschichte, Simon. Danke, dass du uns erzählt hast.
Gerne.
Ich hoffe, dass wir solche Sachen nicht so oft hier erleben, brauchen wir als Journalisten auch nicht. Nimmt einen auch mit und beschäftigt einen auch. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man dann solche Taten so nah auch im Gericht begleitet, das macht auch mit einem selbst irgendwas. Man kann das auch nicht ganz abstreifen. Also danke, dass du das gemacht hast. Und danke, dass du die Geschichte für uns erzählt hast.
Vielleicht schließen wir die Folge mal mit einem Zitat ab. Wir haben nämlich bei der Berichterstattung auch mit dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel gesprochen, der da was ganz Richtiges gesagt hat, was ich gerne, glaube ich, an den Schluss stellen würde. Was oft vergessen wird, Polizistinnen und Polizisten halten diese Gesellschaft zusammen. Sie schützen uns, unsere Werte und unsere Demokratie. Sie schützen das Recht, dass jeder seine Meinung äußern darf, auch wenn sie noch so widersinnig erscheinen mag. Dieser Einsatz ist und darf keine Einbahnstraße sein.